Ja, Steine in der Bibel. Erstmal herzlichen Dank, lieber Florian, dass wir miteinander im Gespräch sein konnten. Und das hat ja auch wirklich eine Geschichte, diese Predigt. Steine sind ja was Faszinierendes. Ich sammle selber Steine im kleinen Ausmaß. Also wenn mir ein Stein etwas bedeutet in einer bestimmten Situation oder ich was Schönes finde, dann bewahre ich das durchaus auch auf. Aber ich kann mich auch von Steinen trennen. Man muss nicht jeden Stein mitnehmen. Was kann man mit Steinen alles machen? Man kann die sammeln, man kann darüber staunen, man kann sie analysieren und vermessen. Es gibt ja auch chemische Analysen oder dass man feststellen kann, wie alt ist so ein Stein eigentlich. Sie haben auch eine verschiedene spezifische Masse. Das heißt, jeder Stein ist je nach Material verschieden schwer, pro Kubikzentimeter zum Beispiel. Steine sind Zeugnisse der Erdgeschichte, der Entstehung dieser Welt, wo für mich unvorstellbare Zeiträume eine Rolle spielen, Jahrmillionen, Milliarden Jahre in der Erdentstehung, wo unvorstellbare Kräfte eine Rolle spielen, wenn ich mal ein aufgefaltetes Gebirge gesehen habe. Was für Kräfte müssen da im Spiel gewesen sein, um so einen Berg und die verschiedenen Lagen der Steine auf einmal senkrecht zu stellen oder schräg? Das ist für mich unvorstellbar. Und gleichzeitig, wenn ich an einem Fluss sitze und den Kies sehe und den Sand, unvorstellbare Zeiten auch des Zerfalls eines Steins, bis dann ein feiner Sandstrand am Ende bei rauskommt. Wie gesagt, eine Predigt zum Thema Steine war für mich lange Zeit unvorstellbar. Was haben Steine mit der Auslegung der Bibel und mit der Verkündigung des Evangeliums zu tun? Zunächst herzlich wenig. Aber es gelohnt sich, da näher hinzuschauen. Denn wenn man in der Bibel nach Steinen sucht, stolpert man auch über einige. Und es ist gut, auch mal Steine in die Hand zu nehmen, so wie dort, das sehen wir da. Und ich habe gedacht, wie kann man sich Dinge auch gut merken im Zusammenhang mit den Steinen. Und ich dachte, eine Hand ist ganz gut, weil man da einen Stein gut angreifen kann und gleichzeitig alle seine fünf Finger im Blick hat. Daher, die Predigt ist so eine Art Gleichnis, das Gleichnis zu verstehen. Wir haben ja fünf Finger an jeder Hand und jeder Finger deutet darauf hin, heute in dieser Predigt, wie auch Steine in der Predigt verwendet werden können. Und ich möchte euch einladen, so die verschiedenen Steine der Bibel anhand dieser fünf Beispiele mal zu entdecken. Anhand fünf ausgewählter Bibeltexte. Und vielleicht entdeckt ihr euren Lieblingstext, euren Lieblingsstein auch dabei, der euch weiter begleitet. Und wann immer ihr dann einen Stein in die Hand nehmt, dass ihr euch daran erinnert, was Gott euch durch sein Wort auch in diesem Zusammenhang geschenkt hat. Fangen wir mal mit der Hand mit dem Mittelfinger an. Wenn ich also meine Hand ausstrecke, ganz nach oben, der Mittelfinger hat den höchsten Punkt an meinem Körper. Höher geht es nicht. Für mich ist der Mittelfinger verbunden mit einem Stein ein Zeichen dafür, dass ich ein Zeichen setzen kann für Gott. Und die Geschichte dazu steht in Genesis 12, Vers 7 und 9. Oder 7 bis 9. Da steht Folgendes. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und Abraham baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abraham weiter ins Südland. Abraham nimmt Steine in die Hand. Und Abraham setzt damit ein Zeichen für Gott. Abraham merkt sich die Stellen, wo Gott ihm erschien. Und Abraham setzt dort Zeichen, wo er mit Gott spricht. So sind diese Altäre zu verstehen. Altäre, Orte braucht es, um sich daran zu erinnern, was wir mit Gott erlebt haben. Die Altäre sind ja nicht ein Ort, dass wir Steine verehren. Aber es sind Meilensteine auf einem geistlichen Weg. Orte, an denen Gott erscheint und Orte, an denen Gott Menschen begegnet. An denen wir mit Gott sprechen können, Orte des Gebets, auch des Lobes Gottes und Orte, an denen wir die Nähe Gottes spürbar erfahren haben und auch wieder erfahren wollen. Denn wenn man weiterliest in Genesis, Abraham kehrt an bestimmte Orte und Altäre zurück und erinnert sich daran, was dort geschehen ist, dass Gott ihm dort begegnet ist. Steine in diesem Zusammenhang bilden auch einen Ort der Erinnerung. Wenn Steine nämlich nicht von irgendwoher herbeigebracht werden, weil sie besonders schön sind, sondern Steine direkt von dem Ort genommen werden, wo sie gefunden werden und wo die Begegnung mit Gott stattgefunden hat. Es sind also keine Fremdkörper, die diesen Altar bilden, sondern sie sind verbunden mit einer Situation einer bestimmten Zeit. Und so baut Abraham seine Altäre, die ihn daran erinnern, wie er Gott begegnet ist und an die er auch wieder zurückkehren kann. Bis hin, wenn man Zweifel hat, ist Gott noch mit mir unterwegs? Bin ich noch mit Gott unterwegs? Wie war denn das damals mit einer Gottesbegegnung, diesen Altar wieder aufzusuchen? Denn Abraham zieht ja weiter und Gott geht mit und doch hat er diese Punkte in seinem Leben, wo ein unbelebtes, also ein Stein, ein Altar, ihn an die Begegnung mit dem lebendigen Gott erinnert. Ich kenne das selbst. Wenn ich prägende geistliche Erfahrungen mache mit Gott, wenn Gott mir begegnet, wenn ich Ereignisse habe, wo ich besonders mit Gott spreche oder wo Gott mir etwas zeigt, oft merke ich mir diesen Ort und nehme mir einen Gegenstand von diesem Ort mit. Ich habe also einige inzwischen gesammelt, es sind nicht nur Steine. Es kann eine Feder von einem Vogel sein oder eine riesengroße Walnuss. Aber das sind Momente, wo ich mich daran erinnern kann, hier hat Gott mir etwas deutlich gemacht. Und dieses Symbol erinnert mich daran, dass Gott da ist und dass ich immer wieder auch zu ihm zurückkehren kann. Orte der Gottesbegegnung. Steine kann man aber auch anders verwenden. Das sehen wir beim nächsten Bild. Diesmal der Stein verbunden mit dem Zeigefinger. Steine sind in unserer Gesellschaft oftmals verbunden mit Szenen der Gewalt. Wenn also jemand von einem Hausdach einen Stein in eine Demonstrantenmenge hinabwirft und dort jemanden schwer verletzt, ist ein Stein als Mittel der Gewalt missbraucht worden. Wo es Ausschreitungen gibt, in denen Steine gegen Polizei und gegen Gegendemonstranten geworfen werden. Und Steine, das kenne ich aus meiner Kindheit, sind eine primitive frühe Form von Kriegsführung, wenn auch spielerisch. Als Kinder haben wir viel gespielt und auch mit Steinen geworfen. Die Folge ein Loch im Kopf, eine Narbe, die irgendwann hier auch gut sichtbar sein wird, wenn die Haare weg sind. Und ein Stein, der mich fast das Augenlicht gekostet hätte, weil jemand mir diesen Stein entgegengeschleudert hat. Nur im Spiel. Die Steine in dieser Szene, die ich jetzt vorstellen möchte, sind jedoch kein Spiel. Es ist tödlicher Ernst, nachzulesen, Johannes 8, Vers 3 bis 5. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu Jesus, beim Ehebruch ertappt, und stellten sie in die Mitte. Sie sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Tödlicher Ernst mit so einem Stein. In der Hand die Steine und die Zeigefinger, die sich auf diese Frau richten. Und die Menge, die diese Frau umringt und Jesus mittendrin. Das Urteil scheint ja klar zu sein. Der Tatbestand ist unbestreitbar oder ein Verdacht, der sich beweisen lässt. Die ist erwischt worden. Steine zum Werfen, um der Sünde ein Ende zu bereiten, um die Sünde aus der Mitte auszurotten. Oder auch Rache und Genugtuung. Vielleicht steht ja der Mann auch unter den Steinewerfern. Und gleichzeitig wissen sie alle, das, was jetzt geschehen soll, ist ja auch in Stein gemeißelt. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Und die Steine dienen ja dann auch zur Vollstreckung des Urteils. Das Urteil richtet sich aber, wenn man die Geschichte weiterliest, nicht nur gegen die Frau, sondern auch gegen Jesus, der in eine Situation gebracht werden soll, wo er sich verdächtig macht, Kompromisse zu machen oder es nicht so genau zu nehmen. Sie ahnen aber, dass Jesus etwas anderes mit dem Stein und mit dem Zeigefinger machen könnte. Für mich ist diese Begegnung, die im Johannesevangelium einzigartig geschildert wird, eine Anfrage an unsere Urteile und unsere Steine. Wenn wir woanders etwas bemerken, was nicht in Ordnung ist, nach unseren Maßstäben zeigen wir schnell mit dem Finger darauf. Oder wir suchen nach Maßnahmen wie den Steinen, um dem ein Ende zu bereiten. Und dann sagt Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Denn die Szene mit der beim Ehebruch ertappten und von der Menge zum Tode verurteilten Frau, die geht ja überraschend aus. Auch das steht im Johannesevangelium, wenn man weiterliest. Jesus sagte, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Als sie das aber hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen. Die Ältesten zuerst und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Der Frau ist ein Stein vom Herzen gefallen. Und die Menge ließ auch ihre Steine fallen. Bis dahin, dass sie nicht mehr erreichbar sind. Keine Angst, die Schnecke ist sehr stabil, lieber Florian. Wie gut, dass diese Begegnung mit Jesus Menschen verändert. Menschen, die auf einmal ihre Steine fallen lassen können, weil sie an ihre eigene Sündhaftigkeit erinnert werden und nicht mit dem Finger auf den Übeltäter zeigen müssen oder die Übeltäterin. Und wie gut, dass Jesus auch diesen einzelnen Menschen angesichts der eigenen Schuld auch verändert und sagt: Geh hin und sündige nicht mehr. Also bleib in Gemeinschaft mit Gott. Auch bei allen Verfehlungen, die du immer wieder begehen wirst, weil wir Menschen sind. Ich glaube, dass auch jeder so seine Sünde hat. Lass dich nicht entmutigen, bleib dran an Gott und lass dich mit Jesus in seine Mitte stellen. Ein dritter Aspekt, schauen wir mal weiter. Den kleinen Finger haben wir ja auch noch an der Hand. Der ist klein, schwach, hilflos und dennoch unverzichtbar. Ich kenne einen Geigenspieler. Beim Geigenspielen, wisst ihr, braucht man ja vier Finger. Der hat keinen kleinen Finger. Das heißt, der muss ganz anders Geige spielen. Ist gar nicht so einfach. Ja? Also man braucht den kleinen Finger, unterschätzt ihn leicht, aber er hat so eine Randfunktion, fällt uns nicht weiter auf. Dazu eine Bibelstelle aus Hesekiel 11, Vers 19 bis 21, wo es darum geht, dass Gott Leben verändert, so wie bei der Frau, von der wir gerade gehört haben. Hesekiel 11, 19 bis 21, da steht Folgendes, wo Gott sagt: Ich will Ihnen, dem Volk, den Menschen, ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Denen aber, die mit ihrem Herzen ihren Götzen und ihren Gräueln nachwandeln, will ich ihr Tun auf ihren Kopf kommen lassen, spricht Gott, der Herr. Gott übt Gericht und verheißt das Heil im Zusammenhang mit einem Stein. Ein Herz aus Stein ist ja für uns auch noch eine bekannte Redewendung. Der hat ein versteinertes, ein steinernes Herz. Bis heute. Ein starkes Bild. Hier stammt es übrigens her aus der Bibel. Wenn da sich nichts berührt im Leben eines Menschen, wenn jemand so versteinert und verhärtet ist, wenn man seinen Herzschlag nicht mehr spürt, wenn sich jemand als nicht mehr lebendig erweist, wenn jemand verbittert ist, voller Hass, wenn jemand vielleicht auch durch tiefstes Leid getroffen ist und sich nicht mehr rühren kann, wenn große Schuld das Herz belastet oder Gottlosigkeit. Gott macht Versteinertes lebendig. Das ist nämlich Gottes Verheißung, dass er das steinerne, tote wegnehmen will und ein lebendiges, ein fleischernes Herz geben will. Dass Gott das verändert, was versteinert ist in uns, gegen uns selbst, gegen Gott und gegen andere, und austauscht gegen ein lebendiges Herz, weil Gott eben ein Schöpfer ist, der das Lebendige liebt, auch wenn uns das tot erscheint, dieser Stein. Gott als Schöpfer macht aus dem unbelebten Herzen ein belebtes, ein lebendiges. Für mich die Frage in diesem Zusammenhang: Wo ist es nötig, dass Gott unser Herz berührt? Wo es vielleicht droht zu versteinern? Aus welchen Gründen auch immer? Oder wo es längst versteinert ist? Oder wo muss Gott ein versteinertes Herz verändern, es wieder lebendig machen? Wo darf Gott in unser Leben belebend einwirken und eingreifen? Ein viertes Beispiel, der Daumen. Der Daumen ist ja so ein besonderer Finger, der scheint ja irgendwie gar nicht so zur Hand zu passen. Der passt irgendwo nicht zur Symmetrie. Alles so schön nebeneinander hier, auch verschieden lang, okay. Aber der Daumen, ganz andere Form des Gelenks. Ich bin jetzt kein Mediziner, aber der Daumen fällt mir auf, ist anders. Ja? Aber der Daumen ist unbedingt nötig. Jetzt greife ich mal den großen Stein hier an. wenn ich etwas festhalten, ergreifen will. Ohne Daumen wage ich es nämlich nicht, diesen wertvollen Stein hier zu ergreifen. Der könnte mir nämlich aus der Hand fallen. Der Daumen gibt Halt, er ist ergreifend, auch im Zusammenwirken aller Finger, einer Hand. Und so ist das auch, wenn man da auf die Steine schaut. Dazu 1. Petrus 2, Vers 4 und 5. Da steht, zu ihm, also zu Christus, kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Steine, die zusammenwirken, so wie der Daumen zusammenwirkt mit dem Rest der Hand. Steine, die gemeinsam etwas ergreifen und gemeinsam bauen. Für Christen ist das Jesus Christus, der Mittelpunkt unserer Lehre und unseres Lebens, von Menschen verworfen. Das heißt, jeder hat auch die Freiheit, nicht an Christus zu glauben. Wir dürfen nicht erwarten, in einer Gesellschaft zu leben, wo man an Christus glauben muss. Das tun wir nicht. Das tut diese Gesellschaft nicht. Von Menschen verworfen. Das war schon immer so. Jemand, der diesen lebendigen Stein nicht ergreift, wegwirft und fallen lässt, hat auch die Freiheit dazu. Aber Gott lädt ein, diesen lebendigen Stein zu ergreifen, der eben bei Gott auserwählt und kostbar ist. Dass wir diesen Christus erfassen und ergreifen wollen. Glauben wagen, Christus spüren. Christus ergreifen, wie er uns ergriffen hat. Und so ist der Glaube an Jesus Christus etwas sehr Kostbares, ein echter Schatz. Steine können ja, so wie dieser Stein hier, wertvoll sein. Einzigartig und schön. Es gibt hiervon keine Kopie. Und selbst eine 3D-Kopie mit einem neuen 3D-Scanner und Drucker würde diesen Stein nicht erschaffen können. Einzigartig und schön. Doch Christus ist am wertvollsten. Einzigartig, unvergleichlich, nicht kopierbar. Und dann, wenn Steine zusammenwirken, man sieht das hier an diesem Haufen Steine da unten, kann man daraus ein Bauwerk schaffen, ein Haus, wo Dinge gut eingefügt und eingearbeitet, bearbeitet sind. Und früher hat man ja aus Feldsteinen, aus rohen Steinen Häuser gebaut. Das sind ja Ziegel, die gebrannt sind. Aber wie ist es, wenn Steine, die so gar nicht zusammenpassen, zusammengefügt werden? Ich glaube, das ist Gottes Werk, wo Christus als lebendiger Stein da ist und Christen als lebendige Steine sich daran orientieren und gruppieren. So entsteht eben das geistliche Haus, ein Lebenszentrum, wo Menschen Gott begegnen und Menschen begegnen, Heil erfahren, Gott dienen, wo Glaube, Liebe und Hoffnung ein Zuhause haben, wo auch die Vision der Gemeinde sichtbar wird, wenn diese lebendigen Steine sich zusammenfügen. In einer Kirche aus lebendigen Steinen, Christus als der lebendige Stein und seine Gemeinde, die die gleichen Eigenschaften hat. Und doch erinnert jeder Stein daran, dass wir Ecken und Kanten haben. Manche ungeschliffen sind, unbehauen, aber für Gott brauchbar, wenn er seine Gemeinde baut. Das letzte und fünfte Beispiel der Steine aus der Bibel, oben links, der Ringfinger. Weshalb habe ich den gewählt? Ich trage da einen Ring aus Gold. Gold ist ja auch ein Gestein. Gold ist auch ein Gestein, auch ein Stein. Und wir erachten es als wertvoll. Die Geschichte zu diesem Stein findet sich in der Offenbarung, Kapitel 21, 18 bis 21. Das ist die letzte Stelle für diese Predigt. Dort steht über das himmlische Jerusalem. Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Jetzt passt mal auf, was da genannt wird. Manches davon kenne ich gar nicht. Der erste Grundstein war ein Jaspis. Der zweite ein Saphir. Der dritte ein Chalcedon. Der vierte ein Smaragd. Der fünfte ein Sardonyx. Der sechste ein Sarder. Der siebte ein Chrysolith. Der achte ein Beryl. Der neunte ein Topas. Der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Und jedes Tor war aus einer einzigen Perle. Und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Jetzt wissen wir also, wo alles Gold dieser Erde eines Tages landet, um in diesem Bild zu bleiben. Im himmlischen Jerusalem, nicht auf dieser Erde. Und wer sich Schätze sammelt auf dieser Erde und damit zum Himmelstor kommt, der muss sich nicht wundern, wenn Folgendes passiert. Es gibt ja die Geschichte von dem reichen Mann, der einen Koffer voll Gold mit ins Grab nimmt und dann vor dem Himmelstor steht. Und den Petrus fragt, kann ich dieses Gold hier mitbringen? Das ist mein Schatz, den ich von der Erde mitgebracht habe. Und Petrus ruft in den Himmel hinein, hey Leute, neues Baumaterial für die goldenen Gassen. Da gehört es hin, das Gold. Also, das himmlische Jerusalem, reich an Steinen, Mineralien, 12 Arten von Steinen werden genannt. Ich bin kein Geologe und kann vieles davon nicht verstehen, aber ich staune, welche Schätze von unschätzbarem Wert da zusammenkommen. Wo Gold ein besonderer Stein, ein besonderes Edelmetall ist. Man führt um Gold Kriege, man setzt unmenschliche Abbaumethoden an, um an dieses Gold heranzukommen. Gold ist das Objekt von Verbrechen, Raub und Mord. Und gleichzeitig gehört es auf gekrönte Häupter, dieses Gold. Wenn ihr einen Ringfinger habt, einen Goldring tragt, wenn ihr die Gelegenheit habt, dann erinnert euch daran, wie wertvoll euer Leben ist. Wie wertvoll dieses Zeichen, dieses Gold ist. Und dass dieses Gold zur Grundausstattung des himmlischen Jerusalems gehört, dieser Stadt aus reinem Gold. Gold scheint ja in Zeiten des Brexit eine krisenfeste Wertanlage zu sehen, wenn man den Goldkurs in diesen Tagen verfolgt. Und gleichzeitig ist Gold sehr relativ. Das Gold am Ringfinger, so hier auch in diesem Bild, erinnert uns daran, dass wir einem Menschen die Treue versprochen haben. Und wer den Ring nicht trägt, kann sich trotzdem an dieses Symbol erinnern, dass Gott uns seine Treue sagt und zuspricht. Und wenn wir uns auf ihn einlassen, an ihn glauben und er uns diesen Ring verleiht, dann leben wir in Gemeinschaft mit ihm, dann spricht er uns die Treue zu. Der Ring erinnert uns auch daran, dass wir Gott treu sind. Gold. Zeichen unserer Treue zu einem geliebten Menschen, aber auch Erinnerung Gottes an seine Treue zu uns. Bis dahin, dass es diesen Ort gibt, den wir Himmel nennen. Dass wir ein Leben lang mit Gott verbunden sind. Gold erinnert mich daran, wir sind wertvoll für Gott. Unser Leben, unser Sein, alles gehört Gott letztlich. Und wir verkündigen seine Herrlichkeit als Aussicht auf Gottes neue Welt. Ja, zum Schluss kann ich nur einladen, überlegt mal, was so euer Stein ist und welcher Finger euch an Bestimmtes erinnert. Die Finger habt ihr ja immer dabei, ich ja auch. Vielleicht ist so ein Finger dabei für die nächste Woche. Wir sagen, aha, an dieser Stelle nehme ich dieses Wort Gottes mal mit. Und lerne auch mit den Steinen in meinem Leben umzugehen. Und das hat alles Platz bei Gott. In diesem Sinne, Gottes Segen und seid an dieser Stelle steinreich gesegnet. Amen.